Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Ja, wir haben ja schon von Peter Altmaier, ehemaliger Kanzleramtschef, gelernt.
An dem einen Tag im Jahr, wo die Bereinigungssitzung stattfindet, da hat man keine Entschuldigung, die wird nämlich nicht akzeptiert.
Da hat man da zu sein, egal wie lange über den Haushalt gesprochen wird. 16:30 in der Früh ist's geworden, die Etats der Ministerien stehen, doch final über den Bundeshaushalt ist noch nichts entschieden, das macht man erst kommende Woche. Es gibt Stand jetzt nur Einigungen im Haushaltsausschuss des Bundestags. Worauf man sich da geeinigt hat, das hört ihr heute bei uns. Nicht auf den Balkon gehen, das galt heute für einige in Berlin. Höchste Sicherheitsstufe beim Staatsbesuch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Was ist bei diesem Besuch rumgekommen, über was haben Erdogan und Kanzler Scholz gesprochen? Auch das hört ihr heute bei uns. Und wie denkt eigentlich die Gen Z über den Osten Deutschlands, also alle, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind? Das frage ich heute Vanessa Bayer, die selbsternannte Speakerin Gen Z im Osten.
Man hat die volle Range, also von ich fühle mich hier unwohl und möchte gehen und aus verständlichen Gründen und habe das Gefühl, dass ich vielleicht doch irgendwo auch abgehangen bin. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele engagierte junge Menschen.
Ja, heute fand nämlich in Leipzig die Konferenz Ostdeutschland 2030 Heimat und Zukunft statt. Also, auch das hört ihr heute in diesem Update am 17. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Da werden schon mal Gullis verblombt und Imbissbuden versiegelt, wenn der türkische Staatspräsident Erdogan vorbeikommt. So war das auch 2018. Heute ist Erdogan wieder in Berlin zu Gast für 2 Treffen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Das war schon, und mit Bundeskanzler Olaf Scholz, das aktuell läuft. Die wurden heiß diskutiert, diese Treffen, unter anderem, weil Erdogan auf Kundgebungen in der Türkei ja gegen Israel gewettert und die Terrororganisation Hamas als Befreiungsbewegung bezeichnet hat. Vor ein paar Minuten haben Erdogan und Scholz ihre Statements abgegeben. Für uns beobachtet das Markus Pinto aus unserem Hauptstadtstudio. Markus, die Stimmung war ziemlich angespannt vor dem Besuch. Wie war es bei der Pressekonferenz?
Es war förmlich, es war ernsthaft, es war höflich. Es war nicht herzlich, das kann man ganz klar sagen. Und Bundeskanzler Scholz hat zwar sich Mühe gegeben, auf den Gast zunächst einzugehen und die konstruktive Rolle der Türkei beim Zustandekommen des Getreideabkommens für die Ukraine, zwischen Ukraine und Russland, anzuerkennen und sich dafür auch zu bedanken. Es stellte dann aber klar, dass der Überfall der Hamas Israel in eine Position gesetzt habe der Verteidigung und dass Israel das auch dürfe. Man sehe das Leid der Palästinenser auch. Im Endeffekt müsse es eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Das ist wohl das, was man gemeinsam hat. Das sagte Erdogan auch. Aber Erdogan ging eigentlich auf Israel ein, nicht auf die Hamas, und sprach davon, dass es jetzt 13.000 Tote gebe. Er sagte nicht, woher dieser Konflikt kommt. Er sagte nur etwas ironisch, jeder spricht von der Hamas, dabei habe doch, und das hat er wirklich gesagt, dabei habe doch Israel Nuklearwaffen. Mhm. Und er sah also nur Gotteshäuser und Krankenhäuser, die zerbombt würden. Das sei nicht in Übereinstimmung mit den allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte.
Okay, also unterschiedliche Positionen auch hier und dann doch wahrscheinlich auch eine deutliche Wortwahl, wie wir da so hören. Gibt es denn irgendeine Gemeinsamkeit? Also was wollen Sie denn bei diesem Thema erreichen? Haben Sie das gesagt?
Also bis auf die Zwei-Staaten-Lösung war da nichts zu hören. Das hat man offensichtlich gemeinsam im Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Da hat sich ja Erdogan auch die deutsche Position im Nahostkonflikt nochmal anhören müssen. Mit Nachdruck habe man das deutlich gemacht, war aus dem Bundespräsidialamt zu hören. Der Bundespräsident hat die Einstufung des Überfalls der Hamas auf Israel als Terrorangriff und der Hamas als Terrororganisation unterstrichen. Er hat das Existenzrecht Israels sowie sein Recht auf Selbstverteidigung herausgehoben. Das sind relativ deutliche Worte an Erdogan.
Krieg in Nahost, ist das denn das größte Thema jetzt auch gewesen bei dieser Pressekonferenz, oder um was ging es noch?
Es ging noch darum, und das war ganz klar auch zu erkennen, dass die Migration hat Erdogan nur in einem Wort erwähnt. Er hat relativ viel Zeit darauf verwandt, den Stand der Beitrittsverhandlungen zur EU zu charakterisieren und meinte, es sei jetzt mal an der Zeit, da voranzukommen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Nicht angesprochen wurde das, was durch die Nachrichtenagenturen ging heute Nachmittag, nämlich, dass die Türkei 40 Eurofighter kaufen will. Dazu muss aber Deutschland, weil es an der Produktion mitbeteiligt ist oder war, seine Einvernehmen geben. Das kam überhaupt nicht zur Sprache.
Was passiert denn jetzt noch konkret, abgesehen davon, dass beide ja ihre Statements abgegeben haben?
Na, jetzt die eigentlichen Gespräche folgen noch. Jetzt ist erstmal ein Abendessen angesagt und danach wird es auch noch Gespräche geben. Und das geht dann auch morgen noch weiter. Erdogan will morgen aber auch schon abreisen.
Das sagt Markus Pindor aus unserem Hauptstadtstudio. Er beobachtet den Staatsbesuch von Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten, in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Essen im Restaurant, Kuchenessen im Café, das wird vermutlich ab Januar teurer werden. Die Regierungsparteien haben sich nämlich jetzt darauf geeinigt, dass ab dem 1. Januar 2024 die Mehrwertsteuer auf Essen in der Gastronomie wieder bei 19% liegen soll. Und es wurde auch noch mehr anderes festgelegt, bei dem es ums Geld geht. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion hat den Überblick für uns. Lass uns mit der Gastronomie einsteigen. Warum steigt der Steuersatz da?
Ja, der war runtergesetzt worden im Sommer 2020 wegen der Corona-Pandemie. Um die Restaurants und Cafés zu unterstützen, hatte die Regierung damals die Mehrwertsteuer auf Essen von 19% auf 7% runtergesetzt. Dann war die Pandemie vorbei, aber dann kam die Energiekrise mit den hohen Heiz- und Stromkosten. Dann wurde das nochmal verlängert und jetzt soll aber Schluss sein und es geht zurück zu den 19%.
Schätz mal, die Restaurants oder ja auch die Cafés hatten gehofft, dass es bei diesen 7% noch länger bleibt oder generell so weitergeht, oder?
Ja, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, der hätte das gern. Der sagt, dass viele Restaurants sonst vielleicht zumachen müssen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, naja, Restaurants haben ja auch selbst dafür gesorgt, dass es teurer wird, essen zu gehen. Viele haben ja die Preise erhöht in letzter Zeit. Und essen gehen, sagen manche auch, ist ja eher eine Art Luxus, den sich eher Leute mit mehr Geld leisten. Insofern finden manche das sozial unfair, wenn die Steuern niedrig bleiben, weil der Staat hat dann ja weniger Geld, das er für andere Sachen ausgeben kann.
Ja, Geld, du sprichst es schon an, ist ja gerade das große Thema in der Regierung.
Ja, total. Ja, die Regierung und der Bundestag, die müssen festlegen, wie viel Geld nächstes Jahr ausgegeben wird und wofür. Und grob steht das zwar schon eine Weile fest, aber die Details, die wurden halt jetzt in der Sitzung geklärt und die ging bis heute früh um 16:30. Also man kann sagen, die Gespräche sind recht zäh. Das liegt daran, dass die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Und es gab ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und da fehlt der Regierung, deswegen fehlen jetzt nochmal 60 Milliarden Euro, also hat sie weniger als geplant, die sie ausgeben kann. Insofern, ja, Geld ist gerade ein sehr schwieriges Thema.
Was steht denn konkret schon fest, außer das mit der Gastro?
Ja, es wurde auch noch festgelegt, dass bei ein paar Bereichen doch nicht gekürzt werden soll. Es hieß zum Beispiel erst, dass es nächstes Jahr weniger Geld gibt für politische Bildung, für Integrationskurse und Freiwilligendienste wie das soziale Jahr. Da wird jetzt aber doch nicht gekürzt. Und es gibt auch mehr BAföG für Studierende und Schülerinnen und Schüler. Und das Elterngeld, das wird auch nicht so doll gekürzt wie geplant.
Heißt das dann, dass jetzt stattdessen bei anderen Bereichen mehr gekürzt wird?
Also es wird wohl ein bisschen rumgeschoben, ja. Zum Beispiel wurden ein paar Ausgaben, die laut Regierung noch warten können, auf übernächstes Jahr verschoben. Und bei der Digitalisierung wird stärker gekürzt. Die Opposition sagt, das, was die Regierungsparteien im Haushaltsausschuss da gestern und heute Nacht an zusätzlichen Ausgaben festgelegt haben, das sind 30 Milliarden Euro mehr als eigentlich geplant. Und sie sagt, das geht nicht, ne, so Geld auszugeben, was man nicht hat. Die endgültige Rechnung gibt's aber noch nicht. Da kommen in den nächsten Wochen noch Sitzungen. Aber es wird wohl schon so sein, dass die Regierung nächstes Jahr doch ein paar Milliarden Euro mehr Schulden machen wird, als sie eigentlich vorhatte.
Wir halten fest, der Haushaltsausschuss des Bundestags, er hatte Sitzung bis 16:30, in der es um Steuergeld ging, was soll nächstes Jahr bezahlt werden und was nicht. Klar ist zum Beispiel schon, dass der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie wieder steigen soll, von 7% auf 19%. Und das alles schon ab Januar. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An diesem Freitag, heute, wurde über Ostdeutschland gesprochen. In Leipzig auf der Konferenz Ostdeutschland 2030, Heimat und Zukunft. Eingeladen hatte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Und zwar hat er eingeladen den Bundeskanzler Olaf Scholz, verschiedene Ministerinnen und Minister und auch Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft. Und weil es ja vor allem junge Menschen sind, die die Zukunft im besten Fall prägen, sprechen wir mit Vanessa Bayer. Sie ist in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, 1997 geboren, gehört also gerade noch zur sogenannten Gen Z. Das sind ja alle zwischen 97 und 2012 zur Welt gekommenen. Und in Vanessas Biografie bei LinkedIn steht Speakerin Gen Z im Osten. Hi Vanessa.
Hallo.
Was bedeutet es für dich denn, eine ostdeutsche Gen Zlerin zu sein?
Diese Anerkennung und Wahrnehmung der Biografien unserer Elterngeneration, das heißt, das sind ja Menschen, die ganz verschiedene Transformationsprozesse durchgemacht haben. Also nach der Wende hat sich ja das politische System geändert, das gesellschaftliche und das wirtschaftliche. Mhm. Und die haben eben so diese Erfahrung von zwei Systemen, aber bringen trotzdem in ihrer Sozialisation, was uns betrifft, also wie sie uns auch eben erzogen haben, ja auch schon noch eine andere Wertevorstellung mit. Mhm. Und ich glaube, das merken auch noch einige Gen Zlerinnen in ihrer Erziehung. Aber ich glaube, wir haben halt auch faktisch gesehen einfach strukturelle Unterschiede im Osten. Also junge Ostdeutsche werden auf jeden Fall weniger erben als im Westen. Und auch was eben gewisse Branchen angeht oder Perspektiven, vielleicht Richtung Job gesehen. Auch da gibt es teilweise, nicht alle eben im Osten, und viele sagen dann, okay, ich muss mal woanders schauen. Also auch so diese strukturellen Sachen, die man eben merkt im Aufwachsen.
Du hast zusammen mit einer Freundin eine Doku-Serie gemacht, die wahrscheinlich im nächsten Jahr rauskommt. Einheit heißt sie, und das K vor Einheit in Klammern, wie die Gen Z über den Osten denkt. Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen?
Genau, also meistens gibt's ja so dieses eine Bild vom Osten, was medial auch eher negativ geprägt ist. Und wir dachten, wir müssen auch mal ein paar andere Perspektiven mit einbringen und wollten damit eben auch dieser jungen Generation Stimme geben, darüber zu sprechen, wie es für sie war, im Osten aufzuwachsen, wie es für sie ist im Austausch mit Gleichaltrigen aus den alten Bundesländern und wie sie auch aktuelle Herausforderungen wahrnehmen und auch ihre Zukunftsperspektive im Osten vielleicht sehen.
Was ist dein Gefühl? Wie geht der Gen Z aktuell im Osten von Deutschland? Denkt die, sie ist abgehängt? Denkt die, wir haben irgendwie noch ein ganz schön schweres Päckchen von unseren Eltern zu tragen? Denkt die, der Westen kümmert sich nicht? Denkt die Bundesregierung macht zu wenig? Was denkt die?
Also ich denke, eins, was immer ein bisschen mitschwingt, auch Richtung Zukunftsperspektiven, ist natürlich, okay, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie erstmal den Osten verlassen sozusagen, um vielleicht mir eine gewisse Zukunft aufzubauen im Sinne von Karriere, weil es hier einige Branchen nicht gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele, die wir eben auch interviewt haben, die sagen, ich möchte bewusst hier bleiben, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier etwas bewirken und ich muss hier auch etwas bewirken, weil was wir natürlich auch nicht vernachlässigen dürfen, ist die Tatsache, dass ja auch zu den Lebensrealitäten die rechten Strukturen gehören, die eben auch wahrnehmbar sind. Also klar, man hat die volle Range, also von ich fühle mich hier unwohl und möchte gehen und aus verständlichen Gründen und habe das Gefühl, dass ich vielleicht doch irgendwo auch abgehangen bin im Sinne von vor allem im ländlichen Raum. Da muss man auch nochmal differenzieren. Gewisse Strukturen existieren da einfach nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele engagierte junge Menschen, und wir haben jetzt auch schon zurückgemeldet bekommen, als wir zwei Serienteile schon mal gezeigt haben, dass es Menschen teilweise auch überrascht, wie engagiert junge Menschen im Osten sein können und wie sie sich auch dafür einsetzen, dass vielleicht andere Perspektiven auf den Osten geprägt werden.
Jetzt will diese Konferenz, an der ja der Bundeskanzler teilnimmt, Zitat, die Zukunft Ostdeutschlands weiter positiv gestalten. Vanessa, was würde denn eine Gen Zlerin aus eurer Doku dazu sagen? Also was für eine positive Zukunft kann das werden? Was braucht man dazu?
Einerseits werden sich so ganz Basic-Sachen, so strukturelle Sachen gewünscht. Hey, ich wünsche mir mehr Kulturangebote, ich wünsche mir auch eine bessere ÖPNV-Anbindung, damit ich eben vom Land auch städtische Sachen wahrnehmen kann. Ich wünsche mir aber auch vor Ort bei mir auf dem Land eben nochmal kulturelle Räume und Angebote. Da wurde auch teilweise die Sorge geäußert, wenn man eben selbst diese Räume nicht besetzt oder gewisse kulturelle Angebote schafft, dass die dann eben von rechten Strukturen besetzt werden. Man wünscht sich aber auch so ein bisschen Unterstützung von der älteren Generation, dass eben auch Politik Anreize schafft, junge Menschen im Osten nicht zu verlieren. Sei es da auch konkret nochmal, was so die beruflichen Perspektiven angeht oder auch vielleicht die Perspektiven zum Studieren und dann auch hier bleiben.
Und bist du, wenn ich mal persönlich fragen darf, zum Schluss denn zufrieden mit deinem Alltag, mit dem, wie man gesehen wird vielleicht, egal ob jetzt Ost oder West oder das, was mit dem du konfrontiert bist?
Ich glaube, so generell, auch ich würde mir als junger Mensch mehr wünschen, gehört zu werden, in ganz unterschiedlichen Kontexten, aber vor allem politisch auch und da auch mich repräsentiert zu fühlen, so als junge Stimme.
Sagt Vanessa Bayer. Sie ist in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, 97 geboren, bezeichnet sich selbst als Speakerin Gen Z im Osten. Und wir haben darüber gesprochen, wie diese Gen Z dort in die Zukunft blickt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pasta Ragu kann man dort überall essen. Habe ich eigentlich noch nie unlecker erlebt in Italien. Die italienische Regierung von Giorgia Meloni hat sich zum Ziel gemacht, die heimische Lebensmittelproduktion und die Bauern zu schützen, also auch die Pasta Ragu, auch vor Feinden zu schützen, die es noch gar nicht gibt. Die Abgeordnetenkammer in Rom hat nämlich gerade ein Gesetz verabschiedet, das die Herstellung und den Verkauf von In-vitro-Fleisch unter Strafe stellt. Also Fleisch aus dem Labor, hergestellt im Bioreaktor. Geldstrafen von bis zu 60.000 Euro sollen da möglich sein. Was steckt dahinter? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich's mal genauer angeschaut. Und was war mit Giorgia Meloni im März?
Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni war so richtig stolz im März. Da verkündete sie nämlich eine Weltneuheit, wie sie selbst sagte.
Che l'Italia è la prima nazione al mondo che ha deciso di vietare la produzione, l'importazione, la commercializzazione del cibo sintetico.
Italien sei das erste Land auf der Welt, das die Herstellung und den Verkauf von synthetischem Fleisch verbieten wolle, sagte sie damals. Und nun haben die Abgeordneten in Rom das Gesetz tatsächlich verabschiedet.
Ich finde das natürlich sehr schade, weil einfach auch eine Chance vergeben wird, dass man hier mit der Landwirtschaft vielleicht zusammen auch neue Wege geht.
Das ist Petra Kluger, Professorin an der Hochschule Reutlingen. Sie ist spezialisiert auf Tissue Engineering, also auf die Züchtung von menschlichem und tierischem Gewebe.
Und gleichzeitig sehe ich das eigentlich als überhaupt nicht notwendig. Dazu muss man natürlich wissen, dass Europa noch überhaupt kein kultiviertes Fleisch zugelassen ist. Von daher wird das Gesetz in naher Zukunft eigentlich überhaupt keine Anwendung finden können.
Zugelassen ist das Laborfleisch bisher nämlich nur in zwei Ländern. Nummer 1, Singapur. Seit 2020 sind da kultivierte Hähnchen-Nuggets von einem Unternehmen zugelassen. Und Nummer 2, USA. Da hat die US-Lebensmittelbehörde FDA im Sommer erstmals hühnchenbasierte In-vitro-Produkte von zwei Startups genehmigt.
Aber das ist auch nicht so, dass die jetzt in jedem Supermarkt verfügbar sind, sondern da gibt es dann eben in Restaurants an ausgewählten Tagen eine sicherlich sehr begehrte Verköstigung. Also ich persönlich kenne tatsächlich auch noch niemand, der das probiert hat, obwohl verschiedene Leute schon in Singapur waren. Also weit weg von einer Marktdurchdringung, wie jetzt bei Fleisch das der Fall ist.
Von einer möglichen Marktdurchdringung in Italien, also auf dem europäischen Markt, müsste die dafür zuständige Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde entsprechende Produkte auch erstmal genehmigen. Bisher hat aber noch kein Unternehmen einen Antrag auf so eine Zulassung in der EU gestellt. Was nicht heißt, dass das nicht schon bald passieren kann. Immerhin rechnet die EU-Kommission selbst damit, dass bis 2040 5% der Landwirte sogenannte zelluläre Landwirte sein werden, die also Laborfleisch herstellen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Dass das wirklich schon in großen Mengen hergestellt wird, das ist einfach gerade noch nicht technisch umsetzbar. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet.
Für die Herstellung von Laborfleisch braucht es häufig noch Stammzellen von echten Tieren, ein sogenanntes Nährmedium. Das stammte bisher meist von ungeborenen Kälbern. Dieses fetale Kälberserum wird in eine Mischung aus Fetten und Aminosäuren gelegt. Vitamine kommen dann noch dazu, Mineralien und Zucker. Und das Ganze vermehrt sich dann in einem Bioreaktor und wächst zu Muskelgewebe, also zu Fleisch. Problem ist nur, Man braucht erstens noch Tiere für die Produktion und zweitens, bisher lässt sich so auch nur eine sehr kleine Menge an Fleisch züchten. Der Schritt vom Labor in die Pilotanlage ist ziemlich schwierig. Und noch mehr Hürden gibt es beim Übergang in die Großproduktion. Und die Produktion ist auch noch sehr energieintensiv und teuer. Einen einzigen Labor-Chicken-Nugget herzustellen, kostet momentan laut dem Hersteller in Singapur noch zwischen 20 und 50 US-Dollar. Alternativen zu der Herstellung auf Basis tierischer Zellen soll es aber laut Kluger bald geben.
Wir forschen zum Beispiel wirklich gerade dran, ob wir nicht sogar Reststoffe aus der Landwirtschaft nehmen können, um hier eben Ersatz zum Serum zu entwickeln.
Schon jetzt setzen weltweit an die 150 Firmen auf In-vitro-Fleisch. Und da Branchenbeobachter und Lobbyisten sich sicher sind, dass es in den kommenden Jahren immer mehr Fleisch aus dem Bioreaktor geben wird, würde die Herstellung auch günstiger werden, je mehr produziert wird. Die Hersteller werben mit Fleisch, für das keine Tiere mehr gehalten und getötet werden müssen. Weniger Treibhausgase würden dabei verursacht als bei der konventionellen Tierhaltung und viel Wasser gespart. Studien bestätigen das auch, allerdings noch nicht für wirklich große Produktionsmengen. Dass die italienische Fleischproduktion vom Laborfleisch schon bald verdrängt wird, wie Giorgia Meloni in populistischem Tonfall angekündigt hat, damit ist aber nicht zu rechnen, sagt Petra Kluger.
Und selbst wenn das dann soweit ist, wird es auch nur sicherlich in vereinzelten Supermärkten mal so ein Nischendasein am Anfang führen, wie es bei den vegetarischen Produkten vielleicht eben auch vor 20 Jahren der Fall war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo sind wir hier? Pfiff? Ein Boot, ja, richtig. Rudern, deswegen der Pfiff. Damit alle gleichzeitig die Skulls ins Wasser reinhämmern. Es ist eine römische Galeere. So, damals gab es noch andere Schiffe, aber die übers Mittelmeer geschippert sind, auch mit Segel. Und Christoph Schäfer, Althistoriker von der Uni Trier, hat mit seinem Team ein Segelschiff, das römische Frachtschiff Bisula, gebaut, originalgetreu nach und ist damit auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, warum das aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich relevant ist, das Ding nachzubauen und dann auch noch zu Wasser zu lassen.
Ja, es ist deshalb so wichtig, weil wir aus der Antike gar keine Quellen haben über die Leistungsfähigkeit, also die Möglichkeit mit einem solchen Schiff auch nicht nur vorm Wind weg, sondern am Wind zu segeln, also ein bisschen mit dem spitzen Winkel zum Wind hin. Und das ist hochinteressant, weil wir daraus entnehmen können, wie lange brauchte man eigentlich auf bestimmten Strecken, welche Routen waren überhaupt befahrbar. Das sind alles Näherungswerte, die haben wir nicht in den antiken Quellen und deshalb ist es so wichtig, das zu tun.
Was haben Sie denn jetzt da genau herausgefunden? Also welche Strecke sind denn abgesegelt?
Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir sehr unterschiedliche Wetterbedingungen hatten und sehr unterschiedliche Wellenhöhe. Und damit konnten wir also eigentlich alle Varianten, die wir brauchten, abarbeiten. Das heißt, wir sind immer verschiedene Kurse gefahren, wir sind rausgefahren aufs offene Meer und dann haben wir getestet, wie das Schiff bei welchem Windwinkel und welcher Windstärke läuft, fährt und wie das Segel dann getrimmt wird, wie das optimiert wird und haben uns immer weiter angenähert an das komplette Spektrum dessen, was dieses Schiff eben auch leisten kann.
Nun ist der Schiffsbau ja ein bisschen vorangekommen. Das heißt, man macht mit diesen Erkenntnissen genau was?
Diese Erkenntnisse dienen uns dazu, nachher Simulationen zu machen. Zunächst mal erfassen wir die Daten, speichern die ab mit einem elektronischen Messsystem. Wir haben verschiedenste Instrumente an Bord, die alle dann synchron 3 Werte pro Sekunde liefern, die wir geben über einen Server, werden abgespeichert und nachher können wir also die Eigenschaften des Schiffes wunderbar beschreiben. Und mit diesen Daten gehen wir dann in Simulationssoftware, in nautische Software, wo wir Routen berechnen können. Und das ist deshalb möglich, weil wir auch Wetterdaten hinterlegen können, historische Wetterdaten. Und historische Wetterdaten heißt für uns, wir können die Wetterdaten der Jahre 2000er Jahre oder auch der 90er Jahre nehmen, weil die Kollegen der Paläoklimaforschung in den USA nachgewiesen haben, dass diese Verhältnisse der Zeit, der römischen Kaiserzeit speziell entsprechen. Denn dort haben wir auch ein Klimaoptimum, so sagt man, und das passt eben ganz genau. Deshalb können wir moderne Daten auch dahinterlegen.
Also Wetterdaten und virtuelle römische Seefahrt nachvollziehen, das kann man damit. War das denn von vornherein so gut gebaut, dass Sie gar keine Sorgen gehabt haben, dass das irgendwie Wasser reinkommt oder dass da irgendwie was schief läuft?
Also das Schiff war gut gebaut. Wir haben es ja schon einige Jahre auf der Mosel auch getestet. Und Segeln auf der Mosel birgt auch seine Herausforderungen, weil es natürlich da keinen so freien Seeraum gibt und man immer wieder manövern muss. Aber durch den Transport hat das Schiff ein bisschen gelitten. Das war eher das Problem, dass wir also an zwei Stellen insbesondere durch die Vibrationen hat sich dann eben am Kiel eine Verbindung gelockert und da gab es eben dann doch einen gewissen Einlauf von Wasser. Das mussten wir hin und wieder auspumpen, aber ansonsten hat sich das nicht verschlimmert, auch bei hohem Seegang nicht. Also das Schiff hat gehalten, die Konstruktion ist sehr, sehr fest und damit liegt das Schiff auch dann mit ordentlich Ballast stabil im Wasser.
Und wie viele Leute waren an Bord?
Also wir können das Schiff führen mit 5 Leuten, das haben wir auch teilweise getan, hatten aber auch stellenweise sehr viel mehr Leute. Also wir waren auch mit 10, 12 Leuten an Bord, einfach um Dinge auszuprobieren und natürlich um unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, auch im Wechsel immer wieder mitzufahren und die Dinge mitzutesten, die Instrumente kennenzulernen, deren Bedienung zu erlernen und damit auch weiteres Know-how für künftige Studien zu erwerben. Und wenn man eben segeln kann, und viele von denen haben schon einen Segelschein erworben, dann versteht man auch besser alle Fragestellungen, die mit historischer Schifffahrt, Seehandel und so weiter zusammenhängen.
Das sagt Christoph Schäfer, er ist Althistoriker von der Uni Trier und hat mit seinem Team zusammen das römische Frachtschiff Bissula nachgebaut. Originalgetreu ist mit dem auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Danke fürs Gespräch, Herr Schäfer.
Ja, vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.